Heute zu Gast bei Behind the Sea Oliver Friedrich. Oliver ist CFO von Elan Technologies und Managing Director von Epoch. Wie diese zwei Rollen zusammenhängen und auch die beiden Companies zusammenhängen, das erfahren wir gleich im Podcast selbst von ihm. Elan Technologies ist eine Marketing-Automation-Plattform, also ein B2B-Software-as-a-Service-Unternehmen und es dreht sich alles rund um das Thema E-Mail-Automatisierung. Oliver ist noch sehr jung und war auch schon sehr jung im C-Level, also haben wir uns mal seinen Werdegang angeschaut und geguckt, wie man es denn schafft, auch schon sehr früh CFO zu werden. Zum Schluss gibt es natürlich wieder seinen Alltag, seine Erfolgsrezepte. Und ein Thema, was speziell für mich hängen geblieben ist, ist das Thema Nordstern und warum möchte ich eigentlich ins C-Level oder warum möchte ich eigentlich Karriere machen? Also wie finde ich meinen Nordstern und wie stelle ich denn auch fest, ob ich dafür gemacht bin und was ich dann schlussendlich tun muss, um im C-Level einmal zu landen oder eben hinzukommen? Es geht auch um seine Routinen, also hört auf jeden Fall bis zum Schluss durch und los geht's mit Oliver Friedrich, dem CFO von Elan. Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Oliver, willkommen im Podcast.
Na, vielen Dank, Franz. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Legen wir doch mal gleich los. Stell dich einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst. Du hast ja eine spannende Doppelrolle, deswegen bin ich gespannt, wie du dich vorstellst.
Sehr gerne. Ja, Oliver Friedrich, mein Name. Ich bin verheiratet, 37 Jahre alt und wir wohnen mit unseren beiden Kindern im wunderschönen Köln. Ich bin in meiner beruflichen Rolle CFO bei Elan Technologies und seit diesem Monat auch Mitgeschäftsführer bei der Epoch. Epoch und Elan sind jeweils Teil der Entirely-Gruppe. Entirely, das ist, sag ich mal, unsere Dachmarke, die als offenes Marketing-Technology-Ökosystem verschiedene Firmen untereinander vereint. Und in meiner Rolle bei Elan und Epoch ist genau meine Aufgabe, beide Marken, beide Firmen voranzubringen, das Finanzielle zu verantworten und insbesondere bei Epoch so den Schritt wieder in die eigenständige Präsenz am Markt, das nachhaltig zu begleiten.
Klingt gut. Also fangen wir mal vielleicht ganz kurz nochmal an. Also CFO bei Elan. Was genau macht Elan sozusagen in diesem Marketing-Ökosystem?
Genau, Elan Technologies ist eine Omnichannel Customer Engagement Plattform. Das heißt, alles auf verschiedenen Kanälen. Wie kann ich personalisiert, zielgerichtet mit meinen Kunden kommunizieren, interagieren? Von E-Mail über SMS, über Push-Nachrichten in Apps. Also alles über unsere Plattform möglich. Und da ist, wie gesagt, die richtigen Leute mit den richtigen Themen zu erreichen. Bieten das im Enterprise-Segment insbesondere an, also verschiedene größere Kunden. Das heißt, das können sein von Marketingkampagnen über transaktionale Messages, die innerhalb von Sekunden generiert werden müssen. Und da ist halt einer unserer Stärken, zum einen das 100% DSGVO und datenschutzrechtskonform zu bewerkstelligen und vor allen Dingen von der Volumenanzahl. Ne? Also wir haben teilweise bis zu 3 Milliarden Messages, die über unsere Plattform laufen pro Monat. Das ist natürlich eine große Kapazität und zeichnet uns aus, dass wir dieses hohe Volumen handeln können, dabei sehr personalisiert sind und verschiedene Datenintegrationen zusammenführen können.
Okay. Das heißt, es ist aber auch gar nicht nur auf Marketing ausgerichtet, sondern ist es auch Kundenkontakt sozusagen, nachdem verkauft wurde oder was sind denn das alles so für Messages?
Genau, also das ist von bis, ne, was du ansprichst, ist, sag ich mal, unser Transactional Messaging, das heißt genauso und sag ich mal, auch mehr oder weniger Realtime-Nachrichten. Das heißt, wenn du bei einem gewissen Einzelhändler was kaufst, ne, also dass dann direkt quasi dein neuer Kontostand auf deiner E-Mail, auf deinem Smartphone auftaucht, das muss ja innerhalb von Sekunden passieren. Ne, das kennt man vielleicht. Dann kann es aber auch genau sein, wie du ansprichst, dass es transaktionsbasierte Sachen sind, also innerhalb des Kaufprozesses es einen Trigger gibt, dass eine Nachricht ausgelöst wird. Das decken wir auch ab. Ne? Und man kann natürlich in unserem Kampagnen-Editor alles Mögliche designen, also sowohl die Message-Design als aber dann auch das Zusammenführen von, einzelnen Daten, die man dafür braucht, oder auch das Sammeln und das Segmentieren von Daten, zum Beispiel innerhalb von der E-Mail. Da sind wir sehr flexibel einsetzbar.
Okay, cool. Gibt es irgendwelche, also ich weiß nicht, ob eure Kunden öffentlich sind oder ob du die öffentlich nennen willst, aber wo würde denn der Zuhörer, die Zuhörerin vielleicht mit euch in Kontakt kommen? Kannst du das
genau,
sagen?
Also können wir, glaube ich, so sagen. Also eine der großen Plattformen ist Payback, was natürlich die meisten Leute kennen. Dann haben wir auch noch eine Rewe dabei, auch im Banking-Bereich, große Banken, die man kennt. Also es ist sehr, sehr gemischt, auch im Versicherungsbereich. Also alles, was in diesem großen Enterprise-Segment ist, da sind wir zu Hause und genau, können da verschiedenste und vor allen Dingen hochvolumenige Produkte anbieten.
Okay, verstanden. Jetzt hast du schon gesagt, du hast eine Doppelrolle, du bist auch noch Mitgeschäftsführer. Erklär das kurz, was macht ihr da und wie hängen die zwei Sachen zusammen?
Genau, das ist unsere kürzliche Akquisition. Als Entirely-Gruppe ist die Epoch dazugekommen. Epoch ist auch eine KI-basierte Technologie im Bereich Personalisierung und Customer Journey. Also eigentlich der komplette digitale Customer Journey, daher insbesondere natürlich im E-Commerce-Bereich, eigentlich die Frage, wie kommuniziert und interagiert man individuell mit den Kunden. Ne? Das ist einmal der ganze Teil Website-Suche, das ist aber auch der Teil Recommendations. Und das bieten wir in dem Rahmen an. Also eine sehr große Verknüpfung von Kundenverhalten, Produktdaten. Und wie kann ich dabei nicht den Kunden immer das Beste präsentieren? Das kann halt von komplett individualisierten Shop-Erlebnissen sein, zu halt so dem klassischen, ich habe eine Suche und ich gebe was ein und wie kriege ich es hin, dass das die Suche optimal gematcht wird auf das, was ich im Produktsortiment habe. Genau, das heißt auch ein schon seit langen Jahren bestehende Brand mit diesem, früher hat man es wahrscheinlich noch nicht KI genannt, aber die Logik dahinter in dieser Wissensbasis, die gibt es schon länger. Das Spannende daran ist, dass wir natürlich zum einen glauben, dass diese Personalisierung basierend auf KI weiter an Gewicht gewinnt und zum anderen natürlich in der gesamten Entirely-Gruppe und auch als, sag ich mal, Elaine-Kombination dieses ganze Thema Empfehlung, die inhaltliche Empfehlung auch in der Kampagnenerstellung und später auch in der Segmentierung und Nachverfolgung, dass das sehr spannende Anknüpfungspunkte sind und genau, wie diese beiden, genau, ich in beiden Brands die Rolle einnehme. Und ich habe natürlich die Integration jetzt schon im Vorfeld begleitet, sehr intensiv auch in dem Prozess, auch in der Due Diligence. Und dann war es so ein bisschen der logische Schritt zu sagen, okay, in der wieder Skalierung auch von Epoch macht Sinn, da sehr aktiv mit das Team zu unterstützen.
Okay, ja, sehr cool. Wir schauen gleich mal natürlich an, wie du da hingekommen bist. Aber bevor wir da einsteigen, erklär uns mal so ein bisschen, was sind so die Challenges in deiner Rolle, damit wir später auch nachvollziehen können, wie du damit umgehst.
Genau, also was sind die Challenges? Also für mich war es zum einen natürlich zum Start, man kommt in ein neues Umfeld. Ich hatte es erwähnt, vorher CFO im E-Commerce-Bereich gewesen. Das heißt, ich musste mich natürlich erstmal an das neue Geschäftsmodell B2B SaaS gewöhnen. Wie sind da die Metriken, wie schaut man da aufs Geschäft? Habe für mich aber schnell festgestellt, dass so das, sag ich mal, die sowohl vom Mindset als auch von dem Blick, den man hat auf ein vorheriges Geschäft, dass man viele Dinge übernehmen kann und es oft auch ganz gut tut, mal so einen frischen Blick auf Reportings, auf Herangehensweisen zu richten. Weil für mich war, sag ich mal, so die dann daran anknüpfen, die Herausforderung, wie kann ich eigentlich schnellstmöglich ein tiefes Verständnis von unserem Geschäftsmodell entwickeln? Wie halt stehen die einzelnen Werttreiber im Zusammenhang am Ende mit unserem wirtschaftlichen Erfolg? Und dafür bleibt es dann in meinen Augen auch nicht aus, auch mal tiefer einzusteigen, was ist passiert dann in der P&L, was sind die einzelnen Bewegungen dann, teilweise auch die Sachkonten nachzuvollziehen, einfach, dass man das Verständnis hat, weil das hilft mir enorm, und das ist dann natürlich die zweite Herausforderung, so schnell in den Austausch zu kommen mit den einzelnen Teams, ne? Weil am Ende halten wir zwar im Finance-Bereich die Zahlen zusammen, aber wir können den Erfolg nur gemeinsam gestalten, das heißt, es bringt es nicht zu sagen, ich habe das verstanden und ich mahne das mal an oder fordere was ein, sondern wirklich das proaktiv zu leben und dann auch schnell Fuß zu fassen, wenn man auf einen anderen Bereich kommt. Und genau, ich glaube, das ist so unsere, sag ich mal, meine Herangehensweise, natürlich auch eine Herausforderung und das Ganze natürlich in einem Marktumfeld, in dem wir alle unsere Herausforderungen haben und es nicht einfach ist, aber da wirklich Finance als gemeinsamer Sparringspartner zu etablieren, Lösungen zu suchen, wie kriegen wir den Blick nach vorne gerichtet und aktiv das Geschäft gesteuert. Und das, glaube ich, trifft sowohl auf Elaine als aber auch Epoch zu, diesen Blick nach vorne zu richten und ja mit den Herausforderungen lösungsorientiert umzugehen.
Ja, sehr cool. Ja, dann steigen wir nochmal ein. Wie bist du denn da hingekommen? Sag doch oder erzähl uns doch mal gerne und fang dort an, wo du meinst, dass man anfangen muss.
Ja, sehr spannend. Ich habe so gedanklich, dachte ich, es ist ganz spannend, so eigentlich der Weg, wie schlägt man eigentlich dann irgendwann schon das Studium ein, ne? Das legt ja eigentlich schon so ein bisschen die Richtung fest. Das war damals bei mir, glaube ich, in der 11. Klasse, so vor dem, ja, den Abiturjahrgängen, wo will man eigentlich hin? Und da kam bei mir so ein bisschen das Thema, ja, ich fände es super spannend, in eine wirtschaftliche Rolle zu gehen, ohne dass ich jetzt einen direkten Bezug da hätte, familiär. Wie sieht das eigentlich aus? Also was macht man so in so einer Managerrolle? Habe aber für mich so ein bisschen den Blick da drauf gewandt, geschärft und dachte, das ist super spannend. Bin dann auch auf die Uni Mannheim aufmerksam geworden und da hat sich so ein bisschen das Bild geformt, okay, da möchte ich hin. Na, was brauche ich dafür, um in Mannheim dann studieren zu können? Ja, und so nahm das so seinen Lauf und im Studium in Mannheim ist dann recht schnell, gibt es natürlich dann viele, die Richtung Frankfurt Banking blicken, in die Unternehmensberatungswelt. Das ist dann auch so, in den Feldern habe ich mich auch ausgetestet. Und dann hat sich so für mich geformt, ich möchte eigentlich in die Beratung gehen. Bin damals zu meiner jetzigen Frau, damals Freundin, nach Köln sind wir gezogen. Und da war eine spannende Möglichkeit, in der Inhouse-Beratung bei Bayer, einem Großkonzern, anzufangen. Also ein bisschen beides zu vereinen, Beratungswelt, aber auch gleichzeitig so Konzern und Nähe zum Geschäft. Da bin ich dann einige Jahre auch geblieben. Zuletzt dann auch bewusst in eine Rolle als ja, Finance-Business-Partner im globalen Marketing zu wechseln. Das war damals schon so ein bisschen für mich eigentlich der Weg, okay, ich möchte eigentlich aus dem potenziell aus dem Großkonzern raus in ein eher mittelständigeres Umfeld. Und dann war für mich klar, okay, ich muss ja, operative Erfahrung eigentlich sammeln. Ne? Und dieser Finance-Business-Partner-Rolle macht man dann auch mal einen Planungsprozess mit und wechselt die Seiten. Was man zuvor so aus einer Beratungssicht auf Empfehlungsbasis dann gemacht hat, muss man auch mal mit operativ verantworten. Da habe ich viele Dinge gelernt, viele Dinge gesammelt und dann spannenderweise zu Beginn der Corona-Zeit gab es dann die Möglichkeit, so den Schritt nach draußen zu machen, zu Wilding Shoes, damals direkt in die CFO-Rolle. Und das war genauso der Connect, den wir hatten, dass man so ein Beratungsset mitbringt, gleichzeitig operative Erfahrung aus dem Finanzbereich und dann zu sagen, dann trauen wir das zu, in die Rolle zu schlüpfen. Deshalb, das war für mich so ein super spannender Moment, große Opportunity, die ich dann auch wahrgenommen habe. Und da hat sich so das Bild geformt, okay, zum einen der Finanzbereich und zum anderen wirklich da Scale-up, mittelständisches Umfeld. Und dem bin ich ja jetzt bis heute dann treu geblieben. Auch Elaine und Epoch, sag ich mal, als mittelständisch geprägte Companies, da fühle ich mich wohl. Und ich glaube, so für mich war damals, als ich angefangen habe, noch nicht ganz klar, wird das jetzt irgendwie eine C-Level-Rolle. Für mich war immer klar, ich möchte Verantwortung übernehmen. Aus der Verantwortung möchte ich, sag ich mal, Dinge mitgestalten, wie sagt man, so schön und Impact haben. Und das sind so sagt man, Dinge, die mich antreiben. Und ich glaube, dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass man das, wenn man das wirklich leben möchte, in den Rollen dann am meisten ja, Mehrwert und Impact schaffen kann. Und sich dann überlegt, wenn das zueinander passt, wie komme ich hin, was sind dann die Schritte?
Jetzt war's, also das war die erste C-Level-Rolle, war ja bei Wildling sozusagen offiziell,
Mhm,
oder?
ja.
Genau. Wie alt warst du da ungefähr?
Genau, also das ist jetzt, also als wir in die Gespräche kommen, sind genau knapp 5 Jahre her, ne? Also 32 damals. Und genau, das war ne, so für mich natürlich auch ein Sprung. Also
Total.
ich kam so aus diesem Controlling Finance BP-Bereich. Ich habe natürlich auch Accounting-Transformationsprojekte gehabt bei Bayer, aber das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man das dann im mittelständischen Umfeld verantwortet, weil man dann viel näher dran ist und sich dann auch mit dem neuen Geschäftsmodell auseinandersetzen muss. Wir hatten halt zeitgleich damals auch so das Thema ERP-Einführung direkt auf dem Tisch. Da kamen viele Dinge zusammen. Und für mich, es hat mich, sage ich mal, bis heute sehr geprägt, so dieses breite Verständnis, also nicht nur irgendwie Controlling und High Level, sondern wirklich in die Tiefe rein, auch in Buchhaltungsprozesse, wie kann ich ein ERP-System einführen, ein gutes Verständnis für die Bilanz, für die G&V, für Cashflow, wie hängt alles zusammen, hat sich dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene geformt und auch teilweise mit der operativen Nähe, die ich jetzt im Konzern wahrscheinlich nie dann gehabt hätte in der Funktion. Na, und das hat mir sehr viel gebracht über die Zeit und ja, war natürlich ein früher Schritt, bin ich aber sehr dankbar. Und ich glaube, das ist auch das, wo man sich darauf einlassen muss, dass man so diese Schritte wagen muss. Das ist ein unsicheres Umfeld, in dem man nicht alles vorher beherrscht, kontrollieren kann, aber sich offen darauf einzulassen und dann zu schauen, was braucht es genau in dem Umfeld, um dann in kleinen oder auch dann großen Schritten einen Mehrwert zu schaffen.
Cool. Hört sich gut an. Ja, du, erstmal herzlichen Dank fürs Teilen. Schauen wir mal ein bisschen so auf deinen Alltag und auf deine Alltagsstrategien. Ja, ich sage ja immer, wie überlebt man im C-Level? Und mir ist natürlich besonders wichtig zu erfahren, ob du irgendwelche Routinen oder Erfolgsrezepte hast, die du dann mit unseren Zuhörenden teilen kannst.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, das sind immer Impulse, ne? Weil sag mal, was bei mir funktioniert, vom Typ her ist vielleicht für andere oder so, das geht gar nicht. Ne?
Total.
Ne? Also ja. Ich glaube, das war, was ich eingangs auch meinte, so dass man sich ganz klar ist, so wo ist so mein Nordstern, also was möchte ich eigentlich, warum möchte ich in auch in eine C-Level-Position oder auch Geschäftsführungsposition. Und ich glaube, wenn man da für sich die Klarheit hat, ne, daraus lässt sich halt super viel ableiten. Ich glaube, was man unbedingt haben muss, ist, das mit Unsicherheit umgehen zu können, sich auf Neues einzulassen und das halt eigentlich ja tagtäglich so, ne? Das, wie schaffe ich es eigentlich immer wieder, mit Herausforderungen umzugehen, lösungsorientiert zu denken? Ich meine, im Finanzbereich hat man sehr viel Transparenz zu allen Dingen und da ist es einfach auch, sag ich mal, die Verantwortung, da immer sehr lösungsfokussiert zu sein, zumindest so wie ich es leben möchte, und damit auch ein Vorbild nicht nur für Finance, sondern auch für andere Funktionen zu haben. Mhm. Weil halt auch viele Leute einfach darauf hinschauen und natürlich auch erwarten, dass man Ideen oder Lösungen hat oder einfach die Transparenz hat, wie der Stand ist. Mhm. Ich glaube, das genauso von den Routinen, ich weiß nicht genau, in welche Richtung es geht. Also ich persönlich habe für mich so auch in den letzten Monaten nochmal sehr intensiv auch persönlichkeitsentwicklungsfokussierte Routinen aufgebaut, versuche immer sehr früh aufzustehen, so zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr, einfach so ein bisschen Zeit für mich zu haben, Sport zu machen, teilweise ein bisschen zu meditieren und viel zu reflektieren schon am Morgen, dass man so guckt, okay, was steht heute an, was habe ich mir vielleicht fürs Jahr vorgenommen, so immer so auf den Ebenen auch unterwegs ist, hilft mir enorm. Deshalb versuche ich auch, das immer so bevor der Familienalltag los ist, das morgens zu machen, weil es einfach gut für den Tag settet. Ne? Und dann kann man gut strukturiert und mit klarem Kopf in den Tag rein, merke ich selber, jetzt so nach den Schulferien, wo das nicht so immer geklappt hat, wie wichtig mir das ist. Und ansonsten bin ich eigentlich in der Tagesgestaltung sehr offen, ne? Also sowohl von, ich versuche immer mehr auch Zeit zu nehmen, Blocker, wo ich nachdenken kann, wo ich, sag ich mal, Deep Work machen kann. Mhm. Genauso bin ich aber auch jemand, der sagt, ich möchte auch offen und flexibel für Termine sein, also mich ohnehin nicht komplett voll zu buchen mit allen möglichen Anfragen, sondern so, dass man auch ad hoc reagieren kann und gleichzeitig hat, wirklich Dinge wegzuschaffen.
Mhm. Okay. Du sagst, du stehst früh auf, das heißt, die erste Zeit ist aber für dich geblockt. Das heißt, du fängst jetzt nicht direkt an zu arbeiten, sondern du machst dann erstmal Sport und hast Zeit für dich, oder?
Genau, hab so ein bisschen Zeit für mich. Jetzt im Sommer ganz angenehm, wo dann auch die Sonne dann schön aufgeht. Ich versuche morgens dann immer auch ein bisschen was auf LinkedIn zu machen. Da bin ich ja auch seit einiger Zeit recht aktiv, weil ich auch da merke, und das ist so ein bisschen so mein Learning, man rennt sonst schnell so den Dingen über Tag hinterher. Ne? Sei es jetzt so Sport, sei es jetzt so LinkedIn, die Sachen, die fallen dann schnell hinten runter und dann muss man es irgendwie spät abends machen und das ist dann irgendwie auch nicht mehr die produktivste Zeit. Manchmal nutze ich es aber auch. Wir hatten natürlich jetzt auch im Rahmen von der Due Diligence, im Rahmen der Epoch-Integration und Übernahme natürlich auch da mal, sag ich mal, sehr schnelllebige Fragestellungen. Da kann es auch mal sein, dass ich dann morgens mich hinsetze, so nach so einem ersten kleinen Workout. Mhm. Ich glaube, da bin ich halt flexibel, aber versuche das schon, das noch rauszuhalten und lege dann eigentlich, nachdem ich die Kinder dann zur Schule und Kita gebracht habe, dann geht es dann meistens so richtig los.
Okay, cool. Jetzt hast du gerade LinkedIn schon angesprochen, da bist du sehr aktiv, sehe ich, finde ich auch super. Warum machst du das oder wieso hast du damit angefangen?
Genau, ich hatte das damals schon bei LinkedIn angefangen und hatte es mir so eine Zeit lang nachgelassen. Ich glaube, so mein Antrieb war einfach so der, man sieht halt, man begegnet super vielen interessanten Leuten, ne? Das fördert den Austausch, da bin ich sehr begeistert, wie viele Begegnungen ich schon hatte, die mir sehr geholfen haben, aber, ne, wo man dann so, sag ich mal, so ein Geben und Nehmen natürlich hat. Deshalb, das ist so eines meiner Antriebe, so das Netzwerken. Schon auch eine Sichtbarkeit, also sowohl jetzt damals bei Wilding Shoes, aber jetzt auch natürlich auch im B2B-SaaS-Umfeld. Immer spannend, wenn man auch schafft, auf der, sag ich mal, inhaltlichen Ebene, was man als Firma macht, da in den Austausch zu kommen. Und ja, das sind für mich eigentlich so die beiden Haupttreiber. Und so der dritte Punkt ist, das merke ich auch, immer wenn ich es nicht mache, mal eine Zeit lang, dass mir schon auch Spaß macht, ne? Also auch was zu schreiben, zu überlegen, wie kann ich die Gedanken, die ich so im täglichen Berufsalltag habe, wie kann ich die nach außen bringen und darüber in den Austausch kommen und auch wieder viele neue Dinge und Impulse lernen.
Ja, ich finde es immer ganz interessant, sich dann mal kurz hinzusetzen und zu überlegen, wie sich solche Rollen und wie sich solche C-Level-Funktionen auch ändern, weil wie gesagt, vor, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren, dann da gab es so Themen wie 5am Club oder solche ähnlichen Sachen halt nicht. Ne? Da ist man halt früh aufgestanden und hat meistens dann angefangen zu arbeiten oder es gab nicht so richtig Labels. Gleicher eben auch so mit LinkedIn, das gab es natürlich auch damals noch nicht so, aber es ändert sich halt natürlich die Technologien und es ändert sich ja auch vieles, wie zum Beispiel die Informationsmenge, die man täglich aufnimmt etc. Deswegen glaube ich, muss man sich selber natürlich auch versuchen anzupassen und zu gucken, wie man mit den verändernden Umgebungen zurechtkommt. Wie siehst du das? Also glaubst du, dass man als C-Level oder generell so als High-Performing Individual immer mehr natürlich auch auf sich selbst achten muss, sich gute Strategien zurechtlegen muss oder ja, was ist deine Meinung?
Genau, also du sagst, ich glaube, der Alltag kann sehr schnelllebig sein, so die Informationen, die auf einen einprasseln. Mhm. Und wenn man sich dann noch so Themen wie man möchte LinkedIn machen und da netzwerken, dann kommt da viel zusammen. Und ich glaube, das ist, was auch immer eigentlich meiner Schlüsselfokus, dass ich da gut mit umgehe. Ne? Also dass ich sowohl die Ambitionen, die ich im Beruflichen habe, jetzt auch in der jetzigen Doppelrolle, dass ich das gut schaffe, zu priorisieren, auseinanderzuhalten und gleichzeitig natürlich auch den Anspruch habe, so im Familieneintag meine Rolle zu leben. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Und ich meine auch so ein bisschen der Blick auf, was passiert in den nächsten Jahren rund um KI-Entwicklung, Unterstützung. Das ist natürlich auch super spannend, was verändert sich da gerade. Und wie schaffe ich es da eigentlich dran zu bleiben? Ne? Und das ist für mich immer wichtig. Technologisch tut sich gerade viel und ich glaube, wichtig ist, dass wir so dieses menschlich sein, nahbar sein, authentisch sein, dass wir da weiterhin den Fokus drauf haben. Weil ich glaube, wenn am Ende in 5 Jahren nur noch irgendwie Agent-zu-Agent-Kommunikation stattfindet, ne, dass wir das, also das, ja. Ne, wie bildet man da noch eigentlich so seine persönliche, sich persönlich darin ab? Das finde ich super spannend, so als grundsätzliche Fragestellung. Und klar, immer mit der Gefahr, dass man auch darauf achtet, irgendwie nicht abgehängt zu werden. Ne? Und da manchmal vielleicht auch dann das Spannungsverhältnis, man möchte ganz viel bewegen, auch in dem Bereich und möchte überall dran sein und muss dann gleichzeitig gleich gucken, ein Tag hat dann auch nur 24 Stunden, dass man wirklich die Dinge fokussiert und priorisiert, auf die es dann wirklich ankommt.
Ja, sehr cool. Würdest du, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Karriere, irgendwas nochmal anders machen oder anderen Weg einschlagen, noch was noch dazu machen oder weglassen?
Das ist eine super spannende Frage. Also ich glaube immer, es war, glaube ich, schon mal in den vorherigen Episoden, dass man hinterher erst so versteht, was hat dann wie gebracht und geholfen auf dem Weg. Deshalb glaube ich, so zu den Zeitpunkten, wo für mich jetzt die größere Entscheidung anstand, dass ich immer mein Bestes in dem Moment gegeben habe und einfach mit dem Wissen zu dem Zeitpunkt. Deshalb glaube ich, würde gar nicht, wahrscheinlich keine Dinge groß anders machen. Ne? Und ich bin gerade sehr happy in der Rolle, fühle mich sehr wohl mit dem, was ich tue. Und deshalb denke ich immer, das hat sich genauso gefügt. Ne? Ich glaube, man sollte natürlich immer in dem Moment immer versuchen, alles zu durchleuchten, eine gute Entscheidung zu kommen, am Ende auch so ein bisschen seinem Gefühl folgen. Mhm. Und das, was ich eingangs meinte, wenn man so einen relativ guten Nordstern und Kompass hat, wo möchte ich eigentlich hin, dann ist das, glaube ich, immer die beste Orientierungshilfe. Und klar, auf dem Weg sind dann auch mal Dinge, wo man sagt, oh, das hätte man vielleicht mal anders machen können. Ne? Mhm. Das auch im Finanzbereich, ne? Da gibt es ja auch dann, klar, da sind manchmal Entscheidungen, die hätte man anders getroffen. Aber wichtig ist immer, hat man zu dem Zeitpunkt immer bestmöglich entschieden. Und man sagen kann, ja, zu dem Zeitpunkt war das die beste Entscheidung. Dann denke ich immer, alles richtig gemacht. Weil hinterher ist man halt immer schlauer. Das bringt es mit sich. Und ich finde es auch wichtig, dass man das für sich akzeptiert. Ne? Dass man sagt und nicht grübelt in der Vergangenheit, sondern akzeptiert und sagt, okay, da habe ich die Entscheidung getroffen, habe ich jetzt aber auch einen Haken dran und kann den Blick nach vorne wenden, ne? Dass man da nicht irgendwie so verharrt in der Vergangenheit, die einem dann in der Zukunft und im Hier und Jetzt dann lähmt.
Total. Du hast diesen Nordstern jetzt schon zweimal angesprochen. Wie findet man den oder wie hast du den für dich gefunden? Wie sieht da der Prozess aus?
Ja, genau, super spannend. Ich glaube, das ist... Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich das nicht von anderen abguckt, dass man jetzt sagt, was machen irgendwie andere? Ne, und dann, oh, das kopiere ich mal. Ich glaube, das ist so ein Prozess. Also einmal, dass man sich so bewusst die Frage stellt, warum mache ich das eigentlich? Ne? Warum sitze ich hier in meiner beruflichen Rolle und immer so die Warum-Fragen? Und dann kommt man schnell immer auf tiefere Ebenen. Was bewegt mich eigentlich? So wie was ich eingangs meinte, ich möchte Verantwortung übernehmen, bin da auch bereit für und möchte daraus einen Mehrwert schaffen und einen Impact haben, ne? Und erstmal gute Dinge mitgestalten und dabei gleichzeitig erfüllt sein und auch Spaß haben. Ne? Das gehört ja auch so dazu. Und dass ich damit eigentlich irgendwie ganz gut ausrichten kann, ne? Das ist so auf mich irgendwie so in den Jahren entwickelt. Und ich glaube, den Prozess muss man immer machen. Aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist, sich bewusst zu machen, habe ich das gerade? Warum mache ich die Dinge, die ich tue? Und wenn man da sich noch nicht so ganz sicher ist, einfach weiter fragen, warum, warum, warum? Und ja, je tiefer man geht, merkt man vielleicht, okay, ich bin genau auf dem richtigen Weg. Na, man kann das natürlich auch durch externe Begleitung machen, die einem da ganz gut dann challengen können, warum man Dinge tut und das hinterfragen. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Ich glaube, das ist der Prozess. Was man da nicht tun sollte, ist zu sagen, was machen irgendwie andere und das will ich eins zu eins zu kopieren. Ich glaube, das ist oft, führt da nicht zu dem, was man am Ende eigentlich wirklich will.
Ja, macht Sinn. Nimmst du dir da Zeit und setzt dich hin, weil das sind ja so Gedanken, die hat man, ne? Die hat man mal in der U-Bahn, dann hat man die mal kurz auf dem Fahrrad oder wenn man so irgendwie gerade halt Zeit hat nachzudenken, aber so richtig ne, strukturiert oder sich dafür Zeit zu nehmen und zu sagen, so jetzt hinterfrage ich mal wirklich systematisch, warum mache ich dir eigentlich das, was ich gerade mache? Machst du sowas oder wie sieht es bei dir aus?
Genau, ne? Also ich will jetzt nicht übertreiben, dass ich das tagtäglich mache, ne? Aber genauso diese, so an gewissen Punkten auch damals, als ich noch im Konzern dann war, und dann wie ich die Frage, wie stelle ich mir eigentlich den Job vor, wie soll der sein? Und da habe ich mich schon intensiv mit befasst und spannenderweise kam dann auch so in der Zeit dann so diese Möglichkeit, ja, in das mittelständische Scale-up-Umfeld zu gehen, was dann super dazu gepasst hat. Ja, und das habe ich natürlich auch mal regelmäßig gemacht. Ich versuche das runterzuschreiben. Ich versuche mir so für das Jahr dann Ziele zu setzen. Also ich sage mal so auf der ersten Seite aufschreibe, okay, das ist, sag ich mal, wie ich meinen Nordstern in Worte fasse. Da gibt es so verschiedene Bereiche, die ich mir fürs Jahr vornehme. Und da versuche ich dann ja so eine Vision, Ziele und auch mal die Emotionen, die ich damit verbinde. Und dann merke ich gerade, das ist so das auch Teil meiner Morgenroutine, dass ich da ab und zu dann drauf schaue, das nochmal durchgehe, reflektiere, wo stehe ich da eigentlich. Das kann ich nur sehr empfehlen. Das erfordert so ein bisschen Disziplin. Das ist das, was ich meinte. Wenn man das immer abends aufschiebt, dann rennt man schnell hinterher. Wenn man das so morgens schafft oder dann am Wochenende. Aber wie du sagtest, ich glaube, man muss sich da Zeit nehmen. Und das sind halt genau die Dinge, die sonst immer schnell hinunterfallen. Aber deshalb kann ich nur empfehlen, auch in den Arbeitskalender vielleicht dann mal so eine Freitags mal eine Stunde zu blocken, indem man, sag mal, persönliche Themen, berufliche Themen dann reflektiert, und das durchgeht.
Cool. Sehr guter Tipp. Ich glaube, damit kann man auch mit der Inspiration kann man die Leute vielleicht auch nach morgen schicken oder so, dass man das mal probiert oder vielleicht sogar heute noch, je nachdem, wann man die Episode zeitlich hört. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt nicht in der Geschäftswelt wärst, also fern von Uni Mannheim und Corporate Finance und CFO?
Ja, auch super spannende Frage. Also ich und wir sind große ja, Fans des Meeres. Wir lieben den Südwesten von Portugal, wo wir auch versuchen, öfter zu sein. Ja, ich glaube, wenn so alles hier dürfte ich nicht mehr machen, wäre nicht, vielleicht wird man dahin gehen und es einfach versuchen, ne? Ob es jetzt irgendwie ein Café am Strand ist oder man irgendwie so eine Surfschule versucht aufzubauen oder sich so einfach da irgendwie, das wäre so ein komplettes, ja, außer der Reihe Dinge, was ich mir, sag ich mal, vorstellen könnte. Ja, fände ich super spannend. Ein bisschen anderen Weg eingeschlagen, aber das, sag ich mal, alles am Meer und am weiten Strand, da geht das Herz auf, ja.
Sehr gut, finde ich gut. Ja, wir sind schon auch am Ende. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das zum Thema C-Level muss ich noch loswerden oder habe ich dich gut ausgefragt?
Ne, genau das. Ne? Ich glaube, so ja, was kann man fragen noch? Was ich immer spannend finde, ist, wie schafft man so in der Rolle eine gute Kommunikation einzunehmen, also auf allen Ebenen zu den Teams, und wie schafft man es auch in der Rolle, sag ich mal, authentisch und nahbar zu sein, also wirklich nah am Team dran und gleichzeitig immer die Verantwortung und die Rolle als Führungskraft wahrzunehmen. Ne? Und wie kriegt man da gut den Austausch hin? Das versuche ich auch immer gut zu managen. Klar, klappt das mal besser, mal schlechter, aber ich glaube, das ist immer spannend. Wie kann man da von anderen lernen, wie die ihre Rolle da leben? Und genau, das wäre noch so was man sicher gut fragen kann. Ich versuche das immer sehr offen auch zu sein, auch dass mir persönlich Dinge auch preiszugeben, weil ich finde, das ist so, was ich meinte, so in der heutigen Zeit, so das Menschlichsein, das gehört dazu. Und gleichzeitig halt auch ja, die Transparenz, die es zulässt, die auch nach an die Teams zu tragen.
Sehr cool. Oliver, danke, dass du dabei warst. Das hat mega viel Spaß gemacht und ich glaube, jeder, der jetzt noch zuhört, der hat auf jeden Fall einiges mitgenommen und gelernt.
Ja, vielen Dank, Franz. Hat mich sehr gefreut und ja, vielen Dank.
Sehr schön. Du kommst sicherlich mal wieder als Teil 2. Ich habe ein paar Gäste, die mittlerweile auch schon das zweite oder sogar schon das dritte Mal im Podcast waren. Deswegen an der Stelle natürlich an ein Dank an alle, die bis jetzt hierher zugehört haben. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir freuen uns auf Feedback. Ihr könnt gerne auf Oliver und auf mich zukommen. Wir haben LinkedIn-Profile unten in den Shownotes verlinkt und natürlich auch die Websites der jeweiligen Unternehmen. Sprich, schaut euch da gerne für weiterführende Informationen einmal um. Und wenn es was gibt, kommt auf uns zu. Ich kann gerne auch ein Intro machen, wenn es etwas Seriöses ist. Der ganze Podcast ist nur möglich, weil ich das Ganze auch in einer Doppelrolle mache, und zwar als Direktor bei Atreus und natürlich hier als Podcast-Host. Also freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr bei atreus.de einmal vorbeischaut oder wenn ihr ganz einfach auf mich zukommt und einfach nach der Fragestellung einmal diskutieren können. Habt ihr gerade die richtigen Leute in den richtigen Rollen im Unternehmen und vor allem auch zur richtigen Zeit? Wir haben einen sehr, sehr gut und sorgfältig ausgewählten Talentpool von rund about 20.000 Interim-Managern. Also egal, was ihr gerade für eine Fragestellung habt, im Linienmanagement, Projektmanagement, Programmmanagement, wir haben es gerade vorher gehört, Integrationsarbeit, solche Sachen machen wir sehr gut und haben da auch sehr tolle Leute. Da kann man sich einmal unterhalten und verbindlich und gegebenenfalls auch zusammen was machen, um das Thema zu lösen. Olli, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir und noch einen schönen Tag.
Dir auch, danke dir.